Hallo und herzlich willkommen zum Cashcocktail-Podcast. In der heutigen Folge ist Johannes Vogel zu Gast. Wer ihn bislang noch nicht kennt, er ist Bundestagsabgeordneter, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und der Erfinder des Konzepts der Aktienrente. Wir haben über die aktuelle Bundesregierung gesprochen, deren Rentenpläne, was die FDP daran noch verbessern möchte, Aktien allgemein waren ein Thema und auch die Riester-Rente. Dazu ging es darum, wie Johannes Vogel den Arbeitsmarkt sieht, warum er als Jugendlicher ausgerechnet Mitglied der Grünen wurde und wie er privat sein Geld investiert. Viele spannende Themen mit einem wirklich angenehmen Gesprächspartner. Abgesehen vom Gast an sich ist natürlich auch die Örtlichkeit des Podcasts immer sehr wichtig. Das Ziel unseres Podcasts ist es, unsere Gäste nach Möglichkeit immer persönlich zu treffen. So ist dies nach der Folge mit Julia Klöckner die zweite Folge, die wir direkt in Berlin aufgenommen haben. Jetzt wohne ich im Saarland und das ist natürlich dann auch eine Preisfrage, ob man sich die Fahrt nach Berlin inklusive Übernachtung und Co. leisten kann und möchte. Das geht, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht ohne Sponsoren, deshalb an dieser Stelle meinen Dank an all unsere Sponsoren. Bei dieser Sponsorenauswahl achten wir immer darauf, dass mindestens einer aus unserem Team ein Produkt des Sponsors auch selbst nutzt. Im heutigen Fall nutzt jetzt sogar jeder aus dem Team den Sponsor Freedom24 aufgrund der unglaublich guten Zinsen. Ich zum Beispiel kassiere dort gerade etwa 8% Zinsen aus Festgeld in US-Dollar. Wenn ihr euch das mal ansehen möchtet, um uns zu unterstützen für die nächsten Vor-Ort-Podcasts, sehr gerne über den Link in den Shownotes gehen und euch dort den Broker mal ansehen. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge mit Johannes Vogel, aufgenommen direkt vor Ort im Bundestag. Dann erst einmal vielen Dank für die Zeit.
Sehr gerne.
Freuen wir uns sehr, dass es geklappt hat. Wir haben im Vorfeld die Community gefragt, was möchtet ihr von Johannes Vogel wissen? Und da kamen viele Fragen natürlich auch zum Rentensystem, aktuell auch medial großes Thema. Eine davon war, kommt jetzt ein deutscher Staatsfonds fürs Rentensystem? Vielleicht können wir da einmal über den Ist-Stand sprechen. Was sind denn da die aktuellen Pläne der Bundesregierung für das Thema kapitalgedeckte Altersvorsorge?
Ja, also die Bundesregierung hat einen Vorschlag vorgelegt, ein Rentenpaket, was aus zwei Elementen besteht. Einmal die Schaffung eines solchen, ich nenne es Non-Profit-Fonds, man kann auch sagen Staatsfonds, der in Deutschland ein Novum wäre. Also das hat es in dem Land noch nie gegeben. Und wir alle ja wissen ja, dass leider die Aktienkultur in Deutschland nicht so ausgeprägt ist und politisch es viele Leute gibt, die nicht so denken wie wahrscheinlich ihr und ich. Und das ist der eine Teil, ist das sogenannte Generationenkapital. Insofern kann man sagen, wenn es nach der Bundesregierung geht, dann kommt's. Gleichzeitig will ich aber auch sagen, ich bin ja nun wahrlich absoluter Aktienrenten-Ultra. Ich habe es ja auch erfunden, das FDP-Modell. Und ich glaube unbedingt, wir müssen da hinkommen, das schwedische Modell irgendwann in Reinform zu erreichen. Und ich verstehe, dass Politik schrittweise gelingt und dass du manchmal einen Einstieg schaffen musst, bevor du dann irgendwann da bist, wo du am Ende hin willst. Gleichzeitig will ich aber auch sagen, das Paket so, dem könnte ich nicht zustimmen. Weil da ist noch ein anderer Teil drin. Also nicht wegen dem Einstieg in die Aktienrente. Super, das Generationenkapital, mache ich sofort. Gerne mehr, ne? Gerne noch schneller, aber mache ich sofort. Nur der andere Teil, der führt schon zu einem Ausmaß an Beitragssteigerungen für die Jüngeren, wo ich sagen würde, so ist noch keine gute Balance. Also so ist noch ein schlechter Deal. Weil wir können nicht mehr vom Falschen machen. Wir können nicht die Rentenpolitik wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die irgendwie nicht erklären kann, wie es im demografischen Wandel zukünftig funktionieren soll, einfach fortsetzen und dann steigen die Beiträge für die Jüngeren einfach immer weiter. Das überzeugt mich nicht. Ich verstehe, dass Politik aus Kompromissen besteht, aber hier ist die Balance noch nicht gut genug. Es ist zu viel Heilbeitragssteigerung drin für noch zu wenig Generationenkapital und da ja in diesem Land Gewaltenteilung herrscht und in der Politik nicht Regierungen Gesetze machen können, die können sie nur vorschlagen, sondern wir im Parlament verhandeln, kommen da, glaube ich, noch taffe Debatten auf uns zu. Weil ich will unbedingt in die Aktienrente einsteigen, aber ich bin nicht zu jedem Preis dafür bereit.
Waren jetzt direkt mehrere Sachen dabei, die auch so...
Können wir gerne noch vertiefen.
Genau, vertiefen wir gleich. Ich würde gerne anfangen... Wurde ja schon kurz angesprochen, der FDP-Vorschlag ist ja, glaube ich, schon ein paar Jahre älter. Wie ist denn da jetzt der Unterschied eigentlich, was ursprünglich vorgeschlagen wurde und was aktuell jetzt nach dem derzeitigen Stand beschlossen werden soll. Da kamen nämlich auch ein, zwei Fragen dazu. Wo ist die FDP jetzt Kompromisse eingegangen, dass man da vielleicht kurz die Unterschiede ansprechen können?
Gerne. Also wichtig vor der Klammer, weil ich weiß, dass das immer super kompliziert ist draußen. Regierungsentwurf, Kabinettsbeschluss, Bundestagsbeschluss, Gesetze macht der Bundestag. Das Kabinett macht Vorschläge an den Bundestag. Und da sind wir gerade. Das Kabinett hat einen Vorschlag gemacht. Und ich nutze die Gelegenheit, jetzt erstmal zu erklären, wo will ich hin. Weil die Aktienrente nach FDP-Modell, die haben wir 2021 erfunden. Ich habe das im Wesentlichen mit Kollegen zusammen, aber ganz viel Zeit da rein investiert, sie zu erarbeiten. Die will, dass wir das schwedische Modell machen. Worum geht es beim schwedischen Modell? Mehr Aktien auch für die gesetzliche Rente zu nutzen. Ich bin der Meinung, vielleicht vertiefen wir das auch noch, wir brauchen auch mehr Aktien für privaten Eigentumsaufbau, wir brauchen mehr Aktien für die geförderte private Altersvorsorge, wir brauchen überall mehr Aktien, könnte man sagen. Aber wir brauchen sie auch in der gesetzlichen Rente. Warum? Es gibt einfach, wenn du dich so umschaust auf der Welt, auf dem politischen Markt, kein Modell, was leistet, außer die Aktienrente aller Schweden, dass die Rente dauerhaft finanzierbar bleibt in einem Land wie unserem, wo wir immer mehr Ältere und immer weniger Junge haben. Früher haben mal 6 Leute eine Rentnerin und einen Rentner finanziert, bald sind es 2. Kann offensichtlich nicht funktionieren, muss man nicht eine Menge Geld für aufwenden, heißt Beiträge, die für die Jüngeren steigen. Und das ist ein Riesenproblem. Und die Aktienrente löst es insofern, weil sie nachweislich dazu führt, dass die Rente dauerhaft finanzierbar ist und sogar in der gesetzlichen Rente, also für alle, auch für die, die sich zusätzliche Sparen und Vorsorge nicht leisten können, das Rentenniveau langfristig wieder steigt. Und wie kommst du dahin? Wenn du Beiträge in die Aktienrente überführst. Also heute gehen ja alle Beiträge in die Umlage, 18,6% aktuell in Deutschland. Und Schweden hatte das früher auch mal in den 90ern so. Alle Beiträge gehen in die Umlage. Und dann haben die gesagt, hey, lass doch eine zweite Säule aufbauen. Geht immer noch ein großer Teil der Beiträge in die Umlage. Aber eben ein relevanter Teil in Schweden sind 2,5% in diesen Staatsfonds in die Aktienrente. Konkret kannst du in Schweden auch noch auswählen, ob du vielleicht lieber in einen privaten Fonds sparen willst. Aber wenn du nichts machst, fließt es in diesen Staatsfonds. Und 99% der Schweden gehen in diesen Staatsfonds. Und das wollen wir für Deutschland auch. Und wir haben mal ausrechnen lassen von Martin Werding. Das ist heute ein Wirtschaftsweiser. Der ist auch sehr erfahren. Der hat gute Modelle, wie der so die Entwicklung von öffentlichen Finanzen ausrechnen kann. Dass die Effekte, die ich eben beschrieben habe, das Rentensystem überfordert uns in der Finanzierung auch die nächsten Jahrzehnte nicht. Und das Rentenniveau steigt langfristig wieder. Dass das schon entsteht, wenn wir es schaffen, in Deutschland dahin zu kommen, 2% der Beiträge in die Aktienrente gehen zu lassen. Und deshalb ist das Ziel. Gerne auch irgendwann mehr, aber über die Schwelle müssen wir so schnell wie möglich, so entschlossen wie möglich kommen.
Das heißt, der Unterschied, aktuell die Koalitionspartner sind da noch nicht damit einverstanden, dass von den Beiträgen was direkt reingeht. Deshalb wird es aktuell über Schulden dann quasi gemacht. Und das FDP-Ziel wäre, wenn die denn mitmachen, quasi, dass man vielleicht sogar freiwillig, habe ich richtig verstanden, dass freiwillig auswählen könnte, dass die Leute sagen, wenn man widerspricht, ist es bei der eigenen Rente nicht der Fall. Oder man kann es freiwillig auswählen und sagt, ich würde das gern machen, dass es so quasi indirekt gefördert wird.
Genau, also ich will irgendwann und nicht irgendwann in ferner Zukunft, sondern bald, also ich finde, müssen diese oder spätestens nächste Legislaturperiode, denn danach wird es richtig heftig mit dem Renteneintritt der Boomer, also der geburtenstarken Jahrgänge, müssen wir dahin kommen, dass Beiträge in die Aktienrente fließen. Und was jetzt die Regierung vorschlägt, ist, dass man über finanzielle Transaktionen, das sind Kreditaufnahmen des Staates, diesen Staatsfonds erstmal befüllt mit einer Summe von, insgesamt sollen das ein dreistelliger Milliardenbetrag werden, also über 100 Milliarden, Jahr für Jahr soll da was reinkommen. Das kann man machen, so eine Grundbefüllung. Ich finde auch, das wirklich Gute daran ist, dass wir überhaupt diesen Staatsfonds mal schaffen, weil was einmal da ist, kannst du leichter größer machen, als wenn es was noch gar nicht gibt. Das finde ich wirklich richtig gut, aber mir reicht das noch nicht dafür, was da sonst noch in diesem Paket drin ist. Und deshalb kann der Vorschlag so nach meiner Überzeugung alleine nicht kommen, da müsste noch anderes dazukommen. Und wie wir dann zu Beiträgen kommen, das ist jetzt eine Frage von politischen Verhandlungen. Wann und wie das gelingt. Bei Verhandlungen ist man dann erfolgreich, wenn man erstmal weiß, wo man hin will. Und ich will dafür kämpfen. Ich bin nicht bereit, mich von der Idee zu verabschieden, weil es gibt keinen anderen Weg, unsere Rente zu stabilisieren und zukunftssicher zu machen und enkelfit. Und ich finde, das muss der Anspruch an Politik sein.
Aktuelle Verhandlungen, sehr gutes Stichwort für die nächste Frage. Das Rentenpaket bzw. der Teil vom Arbeitsminister, Herr Heil, der wurde ja aus der FDP jetzt schon mehrfach kritisiert als nicht generationengerecht.
Genau.
Jetzt war die Frage aus unserer Community, was wird denn die FDP machen, wenn da jetzt gar keine Nachbesserung erfolgt, weil die Koalitionspartner nicht bereit sind?
Könnt ihr mir als Community mal einen Rat geben, was ich dann als Abgeordneter tun sollte? Ich sage ganz ehrlich, wenn sich an dem Paket nichts ändern würde jetzt und nicht was anderes dazu käme noch, was die Rente, die Umlage stabilisiert. Also es gibt auch andere Dinge zum Beispiel denkbar, wenn wir größer denken und sagen, hey, lass uns zu einem flexiblen Renteneintritt wie in Schweden kommen und die Leute arbeiten dadurch im Schnitt länger, dann stabilisiert das auch die Finanzen der Umlage. Das würde dann zum Beispiel auch dazu führen, dass die Beiträge nicht so stark steigen. Also es muss nicht nur Veränderung an den Stellschrauben in diesem Rentenpaket sein, es könnten auch Ergänzungen an anderer Stelle sein. Aber wenn das nicht passieren würde, ändert sich nichts und kommt nichts dazu, finde ich, der Deal ist zu schlecht. Dann warte ich lieber noch ein Jahr, werbe bei der nächsten Bundestagswahl für eine klarere Mehrheit und dann für einen entschlosseneren Einstieg in die Aktienrente oder zumindest für das Generationenkapital als ersten Schritt ohne diese Heilbeitragssteigerung. Aber mein Ziel ist ja nicht, also das ist jetzt der Worst Case, ich finde, so ist es nicht gut genug und so kann man es dann nicht machen, dann lieber nochmal ein Jahr schieben. Aber ich will ja nicht über den Negativfall nachdenken, weil besser wäre, wir schaffen es in den Verhandlungen, ein Paket zu kriegen, wo die generationengerechte Balance besser ist. Entweder indem weniger stark die Beiträge steigen, indem man in der Umlage Dinge findet, die generationengerecht die Finanzen stabilisieren, da gibt es verschiedene Stellschrauben, wird jetzt aber sehr technisch, wenn wir da sozusagen ins Detail gehen, oder indem wir den Einstieg in die Aktienrente noch eins größer machen, einen zusätzlichen Schritt schaffen, der uns dahin führt, wo wir hin müssen. In den 30er Jahren müssen wir eine Aktienrente wie in Schweden haben. Punkt. Spätestens, gerne auch nicht erst dann.
Ja, die müsste eigentlich dann schon so gut gefüllt sein, dass genau. Man stabilisieren kann. Eigentlich
das meine ich mit Befüllung schon, ja.
Genau, da habe ich jetzt natürlich den falschen Ansprechpartner, aber natürlich wird aus der Community auch oft kritisiert, dass eben in den letzten Jahren oder gerade in den letzten zwei Perioden da eben gar nichts passiert ist aus der Regierung, was das Thema angeht.
Und ja, da würde ich aber auch einmal kurz sagen, ich teile das. Und ich habe da hart immer als Oppositionsabgeordneter gegen gearbeitet. Das war ja schlimm. Da wurde Rentenpolitik gemacht, die in Summe dazu geführt hat, das kann man ausrechnen, dass der Rentenbeitragssatz heute schon 1% höher ist, als er ohne diese zukunftsvergessene Rentenpolitik von Union und SPD in den letzten Legislaturperioden wäre. Das kann man ganz sauber ausrechnen. Dieses 1% können wir heute schon für die Aktienrente nutzen. Wie viel leichter wäre es dann? Mann! Und gleichzeitig gab es keine Idee, was man machen könnte. Also warum mussten wir die Aktienrente erfinden? Warum haben das nicht schon Politikergenerationen vor 20 Jahren gemacht? Also man konnte sich schon Ende der 90er das in Schweden abgucken. Aber egal. Ist jetzt so, müssen wir alle mit leben. Und es kommt kein besserer Zeitpunkt, es zu machen, weil jeder Zeitpunkt ist besser als noch später, weil die Demografie, die Herausforderung, die geht nicht wieder weg.
Der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Genau. Passt bei vielen Situationen wie hier auch. Andere Frage war, laut vielen Experten sind die Beträge, die da aktuell investiert werden, noch viel zu gering. Ob die FDP da schlecht verhandelt hätte, aber denke ich, ist jetzt klar geworden, dass an der Stellschraube noch gern gedreht werden würde, genau. Und dass das noch nicht final sicher ist. Anderes Thema, warum spricht denn eigentlich derzeit niemand über die Riester-Rente? Denn die gibt es ja schon. Es gibt 16 Millionen Riester-Sparer bei 37 Millionen gesetzlich Versicherten, also fast jeder Zweite. Wäre es da nicht eine Möglichkeit, die Riester-Rente zu verändern, vielleicht sogar auch umzubenennen in geförderte Privatvorsorge oder irgendwas in die Richtung, dass man eben sagt, man hat schon so viele Leute, die da rein investieren und die können jetzt auch noch mehr Sachen machen, auch mit ihrem Kapital, das sie schon haben. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit?
Ja, das ist eine Möglichkeit und da wird in Wahrheit auch drüber gesprochen. Es wird öffentlich nicht so viel debattiert. Warum? Weil oft in den Medien nur das stattfindet, wo es Streit gibt. Als ich im März mich gemeldet habe, das erste Mal in einem Interview, als erster aus der FDP-Fraktion gesagt habe, Generationenkapital, mega geile Sache, wirklich historische Weichenstellung, aber Gesamtbalance des Pakets stimmt noch nicht. Der Teil, den die SPD, Hubertus Heil vorschlagen, der ist so noch nicht generationengerecht und das steht auch im Koalitionsvertrag übrigens, dass er das sein muss. Dann, seitdem wird darüber berichtet, weil Konflikt, darüber berichten die Medien gerne. Hinter den Kulissen wird in der Regierung gerade schon über einen Reformvorschlag, also über einen Gesetzesvorschlag wiederum ans Parlament, bei einer Reform der privaten Vorsorge, also der dritten Säule, beraten und da erwarte ich echt ein gutes Gesetz der Regierung. Ich weiß es noch nicht sicher, aber nach allem, was ich so höre, glaube ich, kommt da was ziemlich Gutes, was sehr in die Richtung gehen könnte, was ich für nötig halte. Was halte ich für nötig? Eigentlich brauchen wir einfach ein gefördertes Altersvorsorgedepot. Also die beste Welt wäre doch, die dritte Säule heißt ja, also private Vorsorge heißt ja, privat kannst du mit deinem Geld ja eh machen, was du willst. Aber nicht alle haben so viel Geld über für private Vorsorge und Eigentumsaufbau. Und deswegen heißt dritte Säule, Riester ja, dass es sich besonders für dich lohnt, da zu investieren, weil du kriegst noch Zulagen obendrauf und du bist steuerlich, kannst du es absetzen. Also es lohnt sich, der Staat fördert es so. Das Problem ist, für welche Produkte gilt das heute? Und da sind eben Produkte, Möglichkeiten, Wege, wo Aktienanteile relevant hoch sind, faktisch rechtlich ausgeschlossen. Und das sollten wir ändern. Ich finde, der einfachste Weg dafür ist, man kann auch Versicherungen und so erlauben, einfach höhere Aktienanteile zu nutzen, fände ich auch sinnvoll. Aber ich finde, darüber hinaus muss es etwas geben, was es in Großbritannien gibt, was es in den Vereinigten Staaten gibt. Da heißt es 401k. Wir schaffen einfach ein Depot und du kannst in dieses Depot sparen. Und sofern du das nur für Altersvorsorge nutzt, also du gehst nicht ran, bevor du ein gewisses Alter erreicht hast, das kann man auf 55 setzen oder 60 oder 65, oder ein, zwei andere Zwecke, die klar gesetzlich definiert sind. Zum Beispiel, wenn du mit 40 dann sagst, ich will mir eine Immobilie leisten, darfst du es dafür auch entnehmen. Aber wenn du nur für diese Zwecke das Geld nutzt, dann ist alles, was du da einzahlst, ebenso steuerlich gefördert. Ganz einfache Art, aber es gibt nicht mehr diese komplizierten Produkte und man kann einfach in ein Depot sparen und kriegt dafür auch noch die Förderung, die heute bei Riester ist, obendrauf. Und ich finde, das muss das Modell sein. Ich nenne das Altersvorsorgedepot.
Sehr spannend, in der Tat, obwohl ich jetzt ja das extrem intensiv verfolge, dass das Riester-Thema in der Hinsicht auch auf dem Plan steht, ist bei mir auch nicht angekommen.
Dann kann ich habe die Hoffnung, dass wir im Herbst da was vorliegen haben. Und vorher verhandeln wir auch nicht im Detail über das andere Rentenpaket, weil da will ich erstmal von der Regierung was sehen, was hier noch passiert. Das wäre ja auch gut, wenn das da vorangeht.
Okay, interessant auf jeden Fall zu wissen, weil, wie gerade angesprochen, wahrscheinlich ist das, wo noch kein öffentlicher Streit entsteht, ist einfach für die Medien da nicht so interessant, darüber zu berichten. Genau, müssen wir es in die Headline packen.
Genau.
Vielleicht einmal noch kurz zur Gegenseite. Beispielhaft, vor wenigen Tagen hat sich noch die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Frau Rosbach, hingestellt und in einem Interview gesagt bei der Frankfurter Allgemeine, von einem höheren Rentenniveau profitieren auch die heute Jüngeren. Und da muss ich sagen, als jüngerer Mensch, der noch mehr als 30 Jahre Arbeitsleben vor sich hat, da fühlt man sich ziemlich auf den Arm genommen. Und die Argumente, die gibt es ja auch bei einigen Akteuren in der Regierung außerhalb der FDP. Ja. Und ich finde, der Aufschrei, der müsste in der Generation U40 viel, viel größer sein. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir da keine Lobby haben oder ob das einfach nicht so cool ist, dafür zu demonstrieren wie für andere Themen oder ob Leute das wirklich glauben. Ja, das bringt mir jetzt was in 35 Jahren, wenn jetzt heute die Rente stabilisiert wird bei 48%. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen fassungslos, muss ich gestehen, dass das gar nicht so stattfindet. Der Aufschrei, es gibt ja gar nichts, außer jetzt vielleicht bei ein paar, wir sind jetzt sehr nischig unterwegs auf Social Media, da ein bisschen, aber in den großen Medien findet das so gar nicht statt, finde ich.
Ja, ich finde auch, es müsste eigentlich der Aufschrei noch heftiger sein und das würde mir die Arbeit auch leichter machen, weil umso mehr Unterstützung du laut auch öffentlich bekommst, umso mehr hast du auch Rückenwind für Verhandlungen und kannst Leuten sagen, guck mal hier, was da los ist. Wenn der Aufschrei nicht kommt, bin ich nicht weniger überzeugt und nicht weniger entschlossen, aber trotzdem würde es sozusagen das leichter machen. Ich glaube, es liegt daran, dass das Thema einfach so super kompliziert ist. Aber in Wahrheit hängt doch sogar noch viel mehr dran. Wir haben jetzt gerade eben drüber geredet, über die Dimensionen, welche Generation kriegt wie viel raus aus der Rente und wer muss es bezahlen bei den Beiträgen. Es gibt ja sogar noch eine dritte Dimension. Weil jetzt schon schießt immer auch der Staat in dieses Umlagesystem ganz viel Geld. Jedes Jahr über 100 Milliarden. Krass. Also Sondervermögen Bundeswehr, 100 Milliarden, einmalig geschaffen, historische Sache, damit wir jetzt mal F-35 kaufen und die Bundeswehr so ist, dass wir unseren östlichen Nachbarn im Baltikum und Polen und Tschechien dabei unterstützen können, dass Putin weiß, wenn er jetzt auch noch NATO und EU angreift, dann hat er richtig ein Problem. Mit Tempo die Bundeswehr hochzurüsten. Dafür sagen wir Sondervermögen 100 Milliarden. Das ist auch richtig was. Macht wirklich einen richtigen Unterschied. Aber diese 100 Milliarden und mehr geben wir jedes Jahr als Zuschuss in die Rentenversicherung aus. Und Rente ist ein super wichtiger Zweck, versteht mich nicht falsch. Aber das zeigt ja, wie teuer das System jetzt schon ist. Und wenn man das mal weiterdenkt, wenn man es nicht generationengerecht stabilisiert, wenn man die Rente nicht enkelfit macht, dann steigt auch der Anteil immer weiter. Das ist heute schon über ein Viertel des Bundeshaushaltes. Wir reden jetzt schon darüber, dass die Politik natürlich mit dem Geld auskommen muss, was sie hat. Und Steuererhöhung und so ist keine Option, weil wir sind schon Weltmeister bei Besteuerung. Hallo? Da kann man nicht noch eins oben drauf packen. So, und dann sich vorzustellen, ja, wenn der Anteil jetzt doch immer weiter steigt, wo ist dann denn im Bundeshaushalt noch Geld für Zukunftsinvestitionen? Also Bildung, mehr Geld für Verteidigung und Bundeswehr. Also es hat mit all den großen Fragen, mit über die wir heute reden, Investitionen in Infrastruktur, auch in Klimaschutz, mit all den Fragen, über die wir heute reden, hat das was zu tun. Und dafür wird es echt krass wenig diskutiert. Ich glaube, eins ist ganz wichtig dafür, wie wir es diskutieren. Und da, glaube ich, ist es in der Vergangenheit, sind rentenpolitische Diskussionen in diesem Land manchmal falsch gelaufen. Es wurde dann nämlich immer diskutiert, als sei die Alternative zu dieser Politik des Status quo, die in den letzten Legislaturperioden nochmal auf die Spitze getrieben wurde, noch viel mehr Geld ausgegeben wurde in der Rente, noch Generationen ungerechter gemacht wurde, als sei die Alternative dazu, dass man heutigen Rentnern das wegnehmen müsste. Müsste man kürzen, müsste die gesetzliche Rente klein machen. Und das Spannende, und deswegen habe ich sie auch erfunden und haben wir da so lange dran entwickelt und drüber nachgedacht, wie kann man das machen. Das Spannende an der Aktienrente ist, wenn du den Mut hast zu reformieren, dann muss das gar nicht sein, entweder oder. Du kannst stabile Finanzen haben und sogar steigendes Rentenniveau für die Jüngeren. Weil dieses Versprechen, das du beschrieben hast, der 48%, davon profitieren ja auch die Jüngeren. Ja klar, alle haben 48%. Aber was technisch passiert ist, es wird der für die Generationengerechtigkeit mal eingeführte im Rahmen der Agenda 2010 Nachhaltigkeitsfaktor, der es für die Jungen finanzierbar halten soll, der wird in seiner Wirkung eingeschränkt. Und das heißt, dass die Beiträge für die Jüngeren stärker steigen als ohne den und wirklich in einen Bereich kommen, wo ich sage, das geht so nicht mehr. Das können die Jungen nicht stemmen. Und es wird so getan, als seien das die beiden einzigen Alternativen. Entweder du kürzt den Rentnern die Rente oder die Jungen müssen halt die Beiträge zahlen. Nee, es ist gar nicht so. Wenn du entschlossen reformierst, dann kannst du beides haben. Finanzierbare Rente und höhere steigende Renten für alle, gerade auch für die Jüngeren. Das Einzige, was du dich halt trauen musst, ist, und das ist das Problem, diese irre Aktienaversion der Deutschen hinter sich zu lassen. Was du dich ja trauen musst, ist, Teile der Rente in Aktien zu stecken. Eben diese Aktienrente einzuführen. Und das tun so unterschiedliche Länder auf der Welt. Australien, Schweiz, Niederlande, Schweden, alle haben höhere Aktienanteile als wir. Ganz unterschiedliche Rentensysteme, aber alle höhere Aktienanteile. Nur in Deutschland ist diese irre Debatte, sobald du irgendwas mit Aktien sagst, kommt die Hälfte der politischen Linken und sagt, Casino, Kapitalismus, Zockerrente.
Die FDP verzockt das Rentenkapital.
Genau, das muss uns einfach trauen. Eigentlich ist es übrigens wirklich ein Vorschlag eines Konsenses für die politische Mitte. Wir als FDP sagen, wir schlagen vor, wir machen einen Staatsfonds. Also Staatsfonds ist jetzt nicht so die Standardforderung, wo eine FDP sofort sagt, super, weil wir finden ja grundsätzlich, wenn was privat organisiert werden soll, kann, dann soll es auch privat organisiert werden. Ich glaube aber, dass es in Schweden gut funktioniert und dass so gelingen kann, dieses Dilemma der Rentenpolitik, dass die Generationen so gegeneinander ausgespielt werden, zu überwinden. Das Einzige, was die andere Seite des politischen Spektrums machen muss, ist, ihre Aktienaversion zu überwinden. Und dann haben wir dieses Problem für Generationen gelöst. Ich verstehe nicht, wie man dagegen sein kann, ganz ehrlich. Und solange noch Leute dagegen sind, werde ich dafür werben.
Glücklicherweise müssen wir das bei uns nicht näher
ausführen. Ich weiß, ich muss es nicht erklären.
Genau, nee, ja. Das ist immer schon viel wert, denn normalerweise muss man an diesem Punkt, wo wir jetzt waren in der Argumentation,
ja,
gehen nochmal 10 Minuten drauf, weil man hin und her argumentieren
warum
muss.
Warum ist dagegen, es kein Casino-Zocken? Genau, warum ist die Rente so trotzdem sicher? Warum kann ich kein Geld verlieren, wenn ich breit diversifiziert länger als 15 Jahre anlegen muss? Gott sei Dank muss ich anders als in jeder anderen Talkshow eurem Publikum das nicht erklären. Aber es ist so.
Ja. Genau so ist es. Und finde ich ganz wichtiger Punkt, es wird immer viel über Schweden gesprochen, aber es gibt ja auch diverse andere Länder, die eben in der Hinsicht viele Sachen besser machen. USA zum Beispiel.
Ja.
Die zeigen auch, dass es geht. Und die haben da vielleicht auch...
Schweden haben wir uns deshalb, also eigentlich kannst du es relativ einfach machen. Natürlich sind Sozialsysteme total unterschiedlich. Die sind ja auch über Jahrzehnte gewachsen. So.
Demografie ist anders.
Genau, Demografie ist anders. Aber demografiefeste Rentensysteme, Österreich ist es übrigens nicht, weil das oft behauptet wird von linker politischer Seite. Aber Demografie,
das ist deren Vorbild, ja. Das ist
genau.
Das, was das Schweden der FDP ist, ist das Österreich der Linken.
Genau. Aber in Wahrheit, wenn du dich umschaust, findest du ganz unterschiedliche Staaten mit ganz unterschiedlichen Rentensystemen. Aber alle die kein Problem mit der Demografie haben, haben in irgendeiner Form einen erheblich höheren Aktienanteil für den Durchschnittsrentner. So. Und warum haben wir uns Schweden zum Vorbild genommen? Ja, ich habe ja eben gesagt, fahrtabhängig über Jahrzehnte gewachsen. Du musst natürlich verstehen, da ist was da. Und du kannst ja nicht was anderes herbeischnipsen, sondern du musst überlegen, wie kann eine Reform stattfinden? Wie kommst du Schritt für Schritt zum Richtigen, zum Guten? Und Schweden hat ein Rentensystem, was mit unserem sehr vergleichbar ist und vor allem in den 90ern ungefähr so aufgestellt war, wie wir heute noch aufgestellt sind. Und die haben dann um die Jahrtausendwende zwei Reformen gemacht. Die haben das, was wir Aktienrente nennen, eingeführt und die haben den Renteneintritt flexibilisiert. Und das sind Dinge, die wir in Deutschland eben auch brauchen, um das Rentensystem enkelfit zu machen.
Sehe ich auch so. Sind wir uns einig? Perfekt. Dann hätte ich noch eine andere User-Frage. Die meistgestellte Frage, das wollte jeder Dritte gefühlt wissen. Gibt es Chancen, dass der Sparerfreibetrag bald wieder etwas erhöht wird?
Gute Frage. Also ich finde, er muss erhöht werden. Und wir haben jetzt eben über gesetzliche Rente geredet, über private Altersvorsorge gefördert. Und bei beiden brauchen wir mehr Aktien. Aber ich finde natürlich für den ganzen anderen Bereich der Freiheit, der mit Altersvorsorge gar nichts zu tun hat, brauchen wir auch mehr Aktien. Also wir brauchen Aktien, um die gesetzliche Rente stabil zu machen. Und ich glaube, es ist auch super wichtig, dass das eine Chance ist, um alle, auch die, die sich gar keine ergänzende Eigentumsaufbau in manchen Phasen leisten können, weil sie in einer schwierigen Situation sind finanziell, alle von Aktien profitieren. Also sobald du es in der gesetzlichen Rente hast, profitieren alle. Aber ich bin der Meinung, die in Phasen sind oder durch Anstrengung sich erarbeiten, dass sie ein bisschen Geld auch sparen können, um Eigentum aufzubauen, die sollten natürlich auch es leichter haben, in Aktien zu investieren. Und da gibt es keine rechtlichen Regeln, die das verbieten. Jeder kann das machen, aber der Staat besteuert es eben. Und das ist erstens, finde ich, irgendwie nicht eine Gesellschaft der Aufstiegschancen, so wie sie sein sollte. Ich finde, jeder und jeder sollte die Chance haben, durch eigene Anstrengung, durch harte Arbeit, sich auch Eigentum aufzubauen, wenn man das will. Also ich bin Liberaler. Für mich zählt, dass die Menschen glücklich sind. Wenn jemand total immaterialistisch ist und sagt, mein Lebenstraum ist Waldschrat oder Eremit, sage ich auch fein. Aber für viele Menschen gehört eben Eigentumsaufbau auch zu ihrer Vorstellung vom Leben. Und ich finde, denen sollten wir es leichter machen und Anstrengung belohnen. Und es ist auch eine krasse Ungleichbehandlung. Weil so, wenn du in Immobilien, Wohneigentum investierst und das 10 Jahre hältst, kannst du es danach steuerfrei veräußern. Wenn du in ein Aktiendepot Schritt für Schritt sparst, dann nicht. So, und deshalb finde ich, es war A, überfällig, dass, ehrlich gesagt, mit harter Verhandlung der FDP, also CDU hat das 3 Legislaturperioden nicht gemacht, harter Verhandlung der FDP, endlich der Sparerfreibetrag zumindest mal auf 1.000 Euro angehoben wurde. Ich finde, wir sollten darüber hinausgehen. Ich droppe jetzt auch mal eine Idee. Mein Traum ist, und das ist gar nicht so undenkbar, Sparerfreibetrag, der so angesetzt wird, dass wenn du dein Leben lang sparst, also wirklich jung anfängst, du im Alter steuerfrei Millionär sein kannst. Und ich glaube, das ist denkbar. Musst du gar nicht den Steuerfreibetrag so hochsetzen. Wenn du so bei 5.000 Euro einsteigst und das, wenn du das vergleichst mit Kaufkraft so in den 90ern, war das schon mal so ähnlich und den dann einfach mit der Inflation sich weiterentwickeln lässt, dann wärst du da schon. Finde ich eine spannende Idee, an der ich gerade konzeptionell arbeite. Zur Wahrheit gehört aber, ob mit SPD und Grünen das noch gelingt, weiß ich nicht. Wenn es nach mir geht, ja, machen wir Druck. Aber wir haben jetzt gerade eine halbe Stunde fast drüber geredet, ich muss auch Druck machen bei der Rente. Also alles gleichzeitig wird vielleicht ein bisschen schwierig. Aber die gute Nachricht ist, nächstes Jahr ist ja schon wieder Bundestagswahl. Und da können wir vielleicht für eine Mehrheit kämpfen, wo dann eine FDP zumindest, niemand anderes kämpft da leider so sehr für wie wir, aber wo eine FDP dann zumindest eine Chance hat, in einer anderen politischen Konstellation womöglich dann die nächste Erhöhung Sparerfreibetrags durchzusetzen. Ich werde mich dafür einsetzen.
Ja, da werden wir jetzt keine Geheimnisse erzählen, dass da die Chancen mit der Union doch ein bisschen größer sind, was solche Dinge angeht.
Das stimmt. Also die haben es auch alleine, kriegen die es auch nicht hin und so richtig einsetzen tun sie nicht dafür, aber die sind weniger dagegen. Das stimmt. Und insofern glaube ich absolut klar, würde ich mir wünschen.
Genau, vermutlich nur in Konstellation FDP und Union, was das Sparerfreibetrag-Thema angeht, weil allein hat es da wahrscheinlich gegen vor allem zwei Koalitionspartner, Stichwort Kompromissbereitschaft, ne, sonst... Wie angesprochen, müssen wir an anderer Stelle noch mehr Kompromisse machen, was natürlich dann
auch nicht gut,
was auch nicht gut ist. Genau. Andere Frage in dem Kontext: Wieso gibt es eigentlich keine Staffelung bei der Kapitalertragsteuer?
Kann ich historisch erklären. Die Idee war, das war damals interessanterweise die SPD, Peer Steinbrück, als der Finanzminister war, meine ich, oder was? Nee, ich glaube, es war sogar noch Hans Eichel, aber auch ein SPD-Finanzminister. Ich bin nicht ganz sicher, nagel mich nicht drauf fest, ich müsste nachlesen. Aber auf jeden Fall ein SPD-Finanzminister hat gesagt, hey, wir müssen Kapital weniger besteuern, weil sonst geht das ins Ausland, wandert ab. Und dann war das Argument, damals gab es noch mehr Möglichkeiten, zum Beispiel mit Spekulationsfrist und so aktienbasiert anders zu sparen, aber es gab ansonsten den Einkommensteuersatz auf auch Kapitalerträge. Und da hat jemand dann halt gesagt, so und so viel Prozent von X 25% von X ist besser als 40% von nix, wenn das Geld nicht mehr da ist. Und da hat man damals, muss man fairerweise sagen, diese Pauschalbesteuerung und damit eine krasse Steuersenkung in dem Bereich durchgesetzt. Und das ist der Grund, warum wir es heute haben. Es gibt Leute, die wollen das abschaffen. Die wollen dafür sorgen, dass Einkommen immer gleich besteuert wird, auch Kapitalerträge. Das wäre natürlich erstmal eine Erhöhung. Manche schlagen dann im Gegenzug vor, dass dafür dann wieder nach einer Spekulationsfrist was ganz steuerfrei ist, wie es zum Beispiel bei den Immobilien ist. Ich finde, in jedem Fall muss es attraktiver sein zu sparen. Es darf keine Mehrbelastung geben für Aktiensparer, sondern wir müssen sie weniger belasten. Und ich finde, der kurzfristig einfachste Weg, dahin zu kommen, und deshalb meine politische Priorität, wäre, Sparerfreibetrag nochmal deutlich erhöhen. Und dann mit der Lohnentwicklung, also Geldwertentwicklung, Lohnentwicklung oder Inflationsrate sinnvoller wäre, in dem Bereich Inflationsrate zu dynamisieren.
Andere Frage war, wenn Leistung sich lohnen soll, warum ist dann die Lohnsteuer so viel höher als die Kapitalertragssteuer? Haben wir jetzt quasi damit schon beantwortet.
Aber können wir gerne auch ineinander überführen, aber in meinen Augen darf es halt nicht zu weniger attraktiven Aktiensparen führen. So, das wären, da hätten wir der Leistungsgerechtigkeit einen Bärendienst getan, denn ich finde, zu Leistungsgerechtigkeit gehört es, dass ganz normale Menschen auch mit nicht so hohen Einkommen sich Eigentum über Aktien aufbauen sollen, und das müssen wir ihnen leichter machen, steuerlich, nicht schwerer. Dann bin ich für alles offen.
Aber auch bei der Frage der Lohnsteuer können wir die gleiche Brücke schlagen, denn wir haben ja auch viele Arbeitskräfte, die ins Ausland abwandern, eben weil dort die Steuern attraktiver sind. Total. Ich glaube, nach Belgien sind wir, was in der Mittelschicht angeht, die am höchsten Belastete, haben wir die höchste Steuerlast, was das Thema angeht. Und da ist das Gleiche. Da wandert auch das Geld eben dann ins Ausland ab. Die gleiche Begründung von der Kapitalertragssteuer könnte man da auch anwenden. Wie ist denn da die FDP-Position? Was müsste man da machen, um da Besserungen zu erreichen, dass da nicht so viele Fachkräfte ins Ausland abwandern?
Ja, also die Steuern müssen runter. Und für die Menschen ist ja egal, ob Steuern oder Abgaben, deswegen gehört alles, was wir eben besprochen haben, damit auch zusammen. Denn wenn die Rentenpolitik so schlecht wäre und fortgesetzt würde die nächsten Jahre und Jahrzehnte, dass die Abgaben immer weiter steigern, dann wird die Konstellation ja noch krasser. Es hat vor kurzem im Auftrag des Verbands der jungen Unternehmer ein Professor, den ich auch gut kenne, Christian Hagist, mal ausgerechnet, dass er auch glaubt, wie beim Klima, gibt es auch da sogenannte Kipppunkte. Also wenn das irgendwann immer krasser wird, Steuerlast bleibt wie sie ist und Abgabenlast entwickelt sich immer weiter, dann kann es auch sein, dass dann wirklich irgendwann noch viel mehr, gerade junge und gut qualifizierte, abwandern und dann hier weniger Wertschöpfung verbleibt. Noch schwieriger wird, die Systeme zu finanzieren, die Abgaben immer weiter steigen und so eine Abwärtsspirale entsteht und eine ganz schlechte Dynamik. Und das müssen wir verhindern. Bei den Steuern, bei den Abgaben wird es aber, glaube ich, unrealistisch sein, massive Senkungen durchzusetzen. Das hätte man vor 20, 30 Jahren Reformen einleiten können. Und vielleicht schaffen wir es jetzt, Reformen einzuleiten, dass das in 20, 30 Jahren denkbar ist. Da geht es darum, dass wir Steigerungen verhindern. Realistisch. Alles andere ist Wunschdenken. Aber bei den Steuern können wir eine Entlastung erreichen. Und das müssen wir auch, denn du hast recht, wir sind Weltmeister. Nur leider in einer Scheißdisziplin, nämlich höchste Steuerlast für kleine und mittlere Einkommen zu haben. Je nachdem, ob du Singles betrachtest oder Familien, sind wir mal Weltmeister, mal Vize-Weltmeister. Belgien ist auch ganz vorne mit dabei, mit der konkurrieren wir um den Titel, aber ich finde, es ist kein geiler Titel, sondern muss man was machen. Zur Wahrheit gehört natürlich, ihr merkt ja, wie schwer das ist, anderen Parteien beizubringen, dass die Politik in der Lage sein muss, zusätzliche Wünsche zu priorisieren, um alleine mal die Verfassung einzuhalten. Stichwort Schuldenbremse. Du musst natürlich dann an irgendeiner Stelle auch bereit sein zu sagen, wir lassen mal was, um massiv die Steuern zu senken. Es ist aber nötig, das zu tun. Ich würde folgende Prioritätenreihenfolge da aufmachen. Erstens, das ist Selbstverständlichkeit, die Steuern werden nicht schleichend erhöht, weil die sogenannte kalte Progression, das Publikum versteht vielleicht, was kalte Progression ist. Anderswo würde ich es auch nochmal in Ruhe erklären. Führt dazu, dass faktisch Steuern erhöht werden. Und das finde ich schon mal eine absolute Frechheit. Das muss gestoppt werden. Und in Deutschland ist es leider so, dass wir das nicht im Automatismus im Gesetz haben wie andere Länder, sondern müssen es jedes Jahr neu erringen. Auch dieses Jahr wieder. Zweitens, die Unternehmenssteuer müssen runter, weil die führen dazu, dass unser landwirtschaftlich auf dem absteigenden Ast ist, weil auch da sind wir fast 5% so im Schnitt höher als der Durchschnitt anderer Industrienationen. Das ist ein Problem. Und dann drittens würde ich über kalte Progression hinaus, weil das ja nur Belastung verhindert, würde ich bei den kleinen und mittleren Einkommen in der Mittelschicht auch, soweit es geht, eine steuerliche Entlastung durchsetzen wollen, weil dann Leistung sich lohnt, Anstrengung sich lohnt, und das wäre ganz wichtig für den Standort, um gut qualifizierte motivierte Menschen hier zu halten und übrigens auch aus dem Ausland zu gewinnen. Denn wir brauchen ja auch Fachkräfteeinwanderung. Wir müssen besser sein im globalen Wettbewerb um die Talente, die wir wirklich brauchen.
Können wir da vielleicht noch 2, 3 Schlagworte nehmen, was außer Steuern und Abgaben noch ganz konkret aus FDP-Sicht nötig wäre, um die Arbeitsmarktsituation bei uns zu verbessern? Stichwort Fachkräfteeinwanderung und so weiter.
Ja, also um die Situation im Inland zu verbessern, würde ich mal folgende Schlagworte raushauen. Erstens Steuer- und Abgabenlast. Zweitens Freiräume. Also in Deutschland ist ja sogar verboten, dass du selber entscheidest, wann du dir unter der Woche deine Arbeitszeit einteilst. Sehr schnell kommst du da an Grenzen, das ist ja völlig verrückt. Ich finde auch, wir brauchen mehr Tempo, einen Staat, der dir das Leben im Alltag einfacher macht. Also das Ganze, was wir an Papierkrieg durch Nicht-Digitalisierung und Bürokratie haben, muss runter. Gerade habe ich... Das ist wirklich ist krass, wie du den Fortschritt so als Schnecke erkämpfen musst. Gerade habe ich in der Koalition den Kolleginnen und Kollegen von anderen Farben abringen müssen, dass sie zum Beispiel mal überhaupt erlauben, dass in Deutschland Arbeitsverträge digital geschlossen werden dürfen. Hallo? Also, sorry, warum denn nicht, wenn Beschäftigter und Unternehmen das wollen? Also, könnten ganz viele andere Beispiele. Behördengänge, wo du alles von alleine von zu Hause erledigen kannst, digital. Und wo du auch Daten nur einmal an Behörden geben musst und nicht jedes Mal neu. So, also da wäre ganz viel zu tun. Das wäre das nächste Schlagwort. Und wenn wir jetzt, das hilft auch allen, die heute schon in Deutschland leben. Und wenn wir über Fachkräfteeinwanderung reden, haben wir darüber hinaus lange, lange Jahre gar kein wettbewerbsfähiges Recht, auch Einwanderungsrecht für Fachkräfte, für Arbeitsmarkteinwanderung gehabt. Wir haben gerade eine doppelte Herausforderung. Es kommen zu viel irreguläre Migration, zu viele Menschen, die übers Asylsystem kommen, aber gar keinen Anspruch auf Schutz haben später nach Europa. Das müssen wir lösen an den Außengrenzen, glaube ich, im Wesentlichen. Und gleichzeitig kommen zu wenig Fachkräfte und Talente aus der ganzen Welt zu uns. Und um Letzteres zu lösen, hatten wir lange nicht mal ein wettbewerbsfähiges Recht. Wir hatten anders als die Länder, die es auf der ganzen Welt am besten machen, Kanada, Australien, Neuseeland, zum Beispiel kein Punktesystem. Das haben wir jetzt eingeführt. 20 Jahre Streit, muss sagen, da haben vor allem auch die Konservativen das verhindern wollen, CDU und CSU, haben wir jetzt gelöst und es gibt endlich eine wettbewerbsfähige Blue Card und ein Punktesystem in Deutschland. Das ist gut, ist ein Fortschritt, ist erst seit wenigen Tagen in Kraft getreten, kennt deswegen auf der ganzen Welt noch keiner. Deshalb wäre es wichtig, dass wir das jetzt mal auf der ganzen Welt bekannt machen. Und dann muss Folgendes passieren. Dann müssen die Visa, die du für so ein Punktesystem haben willst und brauchst, müssen dann aber auch unbürokratisch, digital und schnell erteilt werden. Und da werde ich noch genau hinschauen die nächsten Monate, wie sich das entwickelt.
Aber hat die FDP nicht auch mit der Zusage zum Bürgergeld so ein bisschen selbstverschuldet die Situation auch nicht verbessert?
Du meinst für Arbeitskräftemangel
oder
für die Attraktivität des Sozialsystems?
Genau, so ein bisschen von beidem. Denn ich will mal jetzt einfach ganz logisch an die Sache rangehen. Ich bin jetzt jemand, möchte in ein Land einwandern. Wenn ich jetzt gut qualifiziert bin und viel arbeiten möchte, dann gehe ich nicht in das Land mit der hohen Steuerlast.
Ja.
Wenn ich aber gleichzeitig interessiert bin, nicht zu arbeiten und zu gucken, wo bekomme ich am meisten Geld so, dann gehe ich eher nach Deutschland. Man sieht es an den Anteilen. Wenn oft wird das Argument ja auch von rechts missbraucht, aber man sieht es in anderen Ländern, dass da auch Leute aus Ukraine und anderen Ländern ankommen und direkt arbeiten und mit zu viel höheren Prozentsätzen arbeiten. Das heißt, an den Menschen liegt es auf jeden Fall nicht, sondern wir ziehen vielleicht auch innerhalb des Landes die falschen Leute an, einfach durch unsere Anreize.
Die
FDP hat dem Bürgergeld ja zugestimmt.
Absolut. Berechtigte Kritik. Ich finde, Politik darf aber auch dazu lernen. Ich will kurz erklären, wie es dazu kommen konnte. Erstmal will ich dir recht geben mit der Kritik der Analyse. Ich finde es total mies, so zu tun, als kämen Ukrainerinnen und Ukrainer, um hier Sozialmissbrauch zu begehen. Die kommen nach Europa, weil Putin ein Kriegsverbrecher ist, der dieses Land mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg überzieht. Punkt. Wer einen anderen Eindruck erweckt, der, finde ich, handelt unverantwortlich. So. Zweitens, trotzdem ist die Frage berechtigt, jemand kommt aus Schutzgründen und muss hier diesen Schutz auch kriegen. Aber warum bleibt er in Deutschland so lange im Sozialsystem und in anderen Ländern trägt man sofort dazu bei, mitzuarbeiten, sich selbst zu finanzieren, seinen Lebensunterhalt zu verdienen? Da ist ja irgendwas schief. Da passiert ist ja irgendwas schlecht. Und das sagt dass unser Sozialstaat an der Stelle falsch aufgestellt ist. Und das müssen wir verändern. Und das ist das Argument, dieses Problem muss man auch ansprechen und darf es nicht Leuten überlassen, die sozusagen andere Motive haben. So, was ist jetzt mit der Grundsicherung das Problem? Und warum hat die FDP überhaupt an der Grundsicherungsreform was mitgemacht? Ich will ganz kurz eins festhalten, was besser geworden ist in der Grundsicherung in dieser Legislaturperiode, wo ich auch von niemandem Kritik dran höre. Und das, finde ich, sollten wir auch erhalten. Besser geworden ist, dass, Stichwort Leistungsgerechtigkeit und so, bei jungen Menschen bei einer, ich finde, fundamentalen Erfahrung, nämlich beim ersten selbstverdienten Geld. Jeder von uns erinnert sich, glaube ich, noch an sein erstes selbstverdientes Geld. Ich habe noch nie eine Gruppe von Menschen getroffen, wo sich nicht alle daran erinnern können, ihr erstes selbstverdientes Geld. Du erfährst zum ersten Mal, dass Anstrengung sich lohnt, du dir dadurch was leisten kannst. Jeder weiß noch, was er sich von seinem ersten selbstverdienten Geld gekauft hat. Jeden, glaube ich. Bei mir war es ein Mountainbike. Ich weiß nicht, was bei euch war, aber jeder weiß das. Schon diese fundamentale Erfahrung haben Kinder, die in Familien geboren werden, wofür man erstmal gar nichts kann, was auch das Gegenteil von Chancen unabhängig von der Herkunft ist, deren Eltern auf Grundsicherung angewiesen sind, die machen diese Erfahrung, machten die nicht. Sondern selbst beim Minijob, beim ersten selbstverdienten Geld, konnte Aische, deren Eltern finanziell selbstständig sind, den Minijob voll behalten, früher 450, heute 520 Euro. Und ihre Freundin Annika, deren Eltern auf Grundsicherung angewiesen sind, vielleicht wirklich wegen Schicksalsschlag, schwierige Geschichte, irgendwie Qualifikationsgeschichte oder eine Krankheit oder was auch immer, die konnten nur 180 Euro davon behalten. Und ich halte das für eine fundamentale Ungerechtigkeit. Und bei 1,9 Millionen Menschen, jungen Menschen, Kindern, in Jugendlichen, in Familien, die auf Grundsicherung angewiesen sind, halte ich es auch für keine kleine Frage. Wenn die schon mit der Erfahrung aufwachsen, meine Anstrengung ist in dieser Gesellschaft weniger wert wegen der Familie, aus der ich komme. Strengen die sich im Leben später genauso an oder bricht da was? So, das haben wir korrigiert in der Grundsicherung. Diese Ungleichbehandlung gibt es nicht mehr. Ausbildung lohnt sich stärker. Weiterbildung ist stärker, besser möglich als früher. Früher konntest du, wenn du in der Familie, in der Bedarfsgemeinschaft warst, Hartz IV und machst so einen Durschnitts-Azubi-Gehalt, 800, 900 Euro irgendwas, konntest du je nach Höhe irgendwas so um 200, 300 Euro davon behalten. Jetzt sind es über 600. Finde ich auch. Ist besser. Bildungsgerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit. Das sollten wir erhalten. Gleichzeitig stellen wir fest, dass der Mechanismus, wie wir die Höhe der Grundsicherung in Deutschland berechnen, der übrigens nicht das Bürgergeld eingeführt hat, sondern hat Ursula von der Leyen mal eingeführt, der ist schon lange da, offensichtlich ein Problem hat in Zeiten hoher Inflation. Plötzlich steigt es nämlich krass und auch zu schnell, während die Löhne noch nicht steigen. Das halte ich für unfair. Ich würde den Mechanismus gerne ändern. Ich würde gerne das Bessere bei den Zuverdiensten, bei der Leistungsgerechtigkeit, bei der Bildung behalten. Da ist die Grundsicherung besser geworden und den Berechnungsmechanismus ändern. Dann hätten wir ein gutes Paket. Problem ist nur, das Verfassungsgericht hat das verboten. Da können wir nicht ran politisch. Da müssten wir erst ein anderes Verfassungsgericht haben und das, finde ich, sollten wir nicht. Bleibt ein dritter Bereich. Akzeptieren wir vielleicht, und da ist, glaube ich, ist beim Bürgergeld ein ganz falscher Eindruck entstanden und deshalb kaufe ich die Kritik auch. Das hat die FDP mit zu verantworten und deshalb haben wir jetzt die Verantwortung, das zu ändern. Ist der Eindruck entstanden, Bürgergeld sei irgendwie so bedingungsloses Grundeinkommen. Du kriegst irgendwie Geld, aber du musst nicht etwas tun, was, finde ich, selbstverständlich ist, nämlich rauswachsen. Genau. Du kriegst Unterstützung in der schwierigen Lage. Die Grundsicherung, finde ich, ist eine gute Erfindung, dass es die gibt, und wenn es dir schlecht geht, musst du unbürokratisch Unterstützung kriegen, aber du hast die Verantwortung, alles zu tun, diesen Zustand schnellstmöglich wieder zu überwinden. Und durch diese geringeren Sanktionen, mancher psychologischer Eindruck, ist so der Eindruck entstanden, das ist so wie so ein halt bedingungsloses Grundeinkommen leid. Und das halte ich für ganz fatal. Und da lässt das Verfassungsgericht zu, dass wir was machen und dass wir jetzt die Sanktionen so verschärfen, dass klar ist, wer nicht mitspielt, wer zumutbare Arbeit nicht annimmt, wer nicht zu Terminen kommt, wer erwerbsfähig ist, aber einfach nicht bereit ist, wieder Arbeit anzunehmen und gibt verschiedene Konstellationen, dass wir da härter sanktionieren. Das ist nicht die Mehrzahl der Fälle, aber ich glaube, für die Akzeptanz des Systems, für die Akzeptanz, dass das fair ist und für das klare Signal, ey, es ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern es ist hoffentlich eine gute, faire Grundsicherung, aber du musst natürlich wieder raus wollen. Ich glaube, die meisten Menschen wollen das, ehrlich gesagt, auch. Wir dürfen ihnen nicht anlernen, dass es anders sein sollte, dann musst du mitwirken. Und wenn nicht, dann gibt es auch eine harte Sanktion. Bis hin zu, dass gar nichts mehr gezahlt wird. Und da geht jetzt der politische Streit. Wir als FDP sagen, Politik darf dazu lernen. Hier gibt es ein Problem in der Grundsicherung. Andere Länder zeigen, es ist besser. Wir müssen das jetzt verändern. Und deshalb ist jetzt gerade für die sogenannten Totalverweigerer die Sanktionen schon verschärft worden. Aber jetzt ringen wir gerade in der Koalition, ob es nicht für ganz viele andere Konstellationen auch an der Stelle mehr Konsequenz, mehr Härte geben muss. Ich finde ja. Und wenn wir das schaffen, diese klare Konsequenz, dieses klare Signal und wir erhalten die besseren Aufstiegschancen durch Zuverdienstregeln und Bildung, dann haben wir, finde ich, sogar eine bessere Grundsicherung als noch vor 5 oder 10 Jahren. Und da würde ich gerne hin.
Wir sind ziemlich am Ende der Zeit angelangt. Ich würde noch gerne 3, 4 Fragen raushauen und bitte dann um kurze Antworten. Versuche Fragen zu stellen, wo das auch möglich ist. Eine Frage war, wie investiert Johannes Vogel privat sein eigenes Geld?
Auch in ein Aktiendepot.
Johannes Vogel war als Jugendlicher Mitglied der Grünen Jugend. Wie kam es zu diesem Ausrutscher?
Diese Jugendsünde kann ich erklären. Das muss ich brauchen, aber zumindest 3 Sätze.
Gerne.
Ich war 15, war aktiv dort bei den Grünen. Ich fand für Umweltschutz zu sein gut, finde ich noch heute. Ich fand für Bürgerrechte zu sein gut, finde ich noch heute. Die FDP war Teil einer Regierung, die total erstarrt war und nichts mehr auf den Weg brachte, nämlich die Regierung Kohl in ihrer Endphase. Und dann habe ich mir erst die Grünen angeschaut. Und als ich die Grünen dann kennengelernt habe, habe ich gemerkt, Umweltschutz finde ich gut, aber die Instrumente sind manchmal nicht überzeugend. Bürgerrechte finde ich gut, aber alles, was sie zu Wirtschaftspolitik, Kapitalismus, Marktwirtschaft, Unternehmertum so sagen, finde ich ganz komisch. Und dann habe ich geguckt, wo finde ich pro Marktwirtschaft, pro Unternehmertum, pro Generationengerechtigkeit bei allem, bei Rente wie bei Klima und Umwelt und Bürgerrechte und Toleranz in der Gesellschaft. Und dann bin ich bei FDP und Jungliberalen gelandet. Ein Jahr hat es auch nur gedauert.
Die 3 größten Erfolge der Ampel?
Punktesystem à la Kanada in der Fachkräfteeinwanderung, Planungsbeschleunigung, damit wir Autobahnbrücken zumindest in 5 Jahren und nicht mehr nur in 15 Jahren gebaut bekommen. Da geht gerne noch mehr, aber das ist schon ein großer Schritt nach vorne und andere Beispiele könnte ich auch nennen. Und dass wir es geschafft haben, durch Planungsbeschleunigung und Rekordtempo zum Beispiel bei LNG-Terminals und Co. zu verhindern, dass dieses Land, was zu abhängig war von Putins Kriegsverbrecher Gas, trotzdem nicht im vorletzten Winter in kalten Wohnungen saß und einen industriellen Meltdown erlebt hat, weil wir uns in Rekordzeit unabhängig von Putins Gas gemacht haben.
Letzte Frage. Was ist mit dem FDP-Motto lieber nicht regieren als falsch oder schlecht? Wie sieht es denn aus, wenn die Kompromisse bei den eben genannten Themen ausbleiben aus der anderen Richtung?
Dann gilt das nach wie vor. Und ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da haben wir auch mal eine Wahl gewonnen mit der klaren Überzeugung, dass wir keinem verfassungswidrigen Schuldenhaushalt zustimmen unter dem Slogan lieber neue Wahlen als neue Schulden. Und das gilt bis heute. Man muss zu seinen Überzeugungen stehen und wenn andere nicht dazu bereit sind, bei aller Kompromissbereitschaft so ein paar Grundlagen einzuhalten. Für mich gehört da zum Beispiel zu Generationengerechtigkeit, nicht mehr von dieser zukunftsvergessenen Politik, die irgendwann die Rente vor die Wand fährt oder zum Beispiel verfassungsgemäßer Haushalt unter Achtung der Schuldenbremse, dann müsste man die Konsequenz ziehen. Und da hätten wir auch keine Probleme mit. Ich bin da auch völlig angstfrei, weil ich glaube, das setzt sich durch. Mein Ziel ist aber trotzdem, dass es zu guten Kompromissen und guten Lösungen kommt, weil deswegen macht man ja Politik, um zu gestalten und nicht wie ein Populist am Rand nur zu meckern.
Wir sind gespannt. Vielen Dank für die Zeit.
Danke für die Einladung.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.